Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagdpodcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia und ich bin auch der Gast der heutigen Folge, denn uns ist aufgefallen, Feldstudie wird ein Jahr alt. Ich bin nicht allein, ich habe die Johanna hier. Hallo Johanna.
Hi.
Dich kennen wir noch aus der allerersten Folge und Johanna arbeitet ja bei mir und uns ist dann aufgefallen, Moment mal, irgendwie habe ich mich noch nie so richtig vorgestellt. Ich bin in den Podcast reingestartet und er ist ja auch halbwegs erfolgreich, aber ich glaube, die Leute wissen nicht mal, dass ich einen Instagram-Kanal habe.
Oh je, das sollten wir ändern, indem wir heute mal den Spieß hier umdrehen. Und ich dich mal ein bisschen ausfrage nach
Genau.
Thema.
Genau. Aber für alle, die gerade neu reinhören, hier in dem Podcast geht es darum, also ich, Claudia, spreche eigentlich mit anderen Gästen, also nicht mit mir selbst, über verschiedenste, ja, ich sag mal, persönliche Sachen aus der Jagd. Das Ganze ist ungeschnitten und ungeschönt. Und ich sage immer so, das, was Jäger wirklich bewegt, weil Jagen ist mehr als nur Schießen und auch mehr als Technik und Trophäen, sondern Jagd ist eine emotionale, ethische und mentale Herausforderung. Und weil die Johanna eh bei mir arbeitet und in der ersten Folge schon Gast war, übernimmt die Johanna heute die Fragen des Moderators und ich begebe mich in die Antwortrolle. Schön, dass wir es so machen können, Johanna.
Ja, sehr gut. Also, dann fangen wir doch gleich mal an, oder?
Du darfst gerne anfangen,
Ja, okay, perfekt.
ja.
Naja, dann stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns mal, wie du überhaupt zur Jagd gekommen bist.
Genau, ich habe es ja schon gesagt, ich bin Claudia. Das wissen, glaube ich, auch schon alle Hörer des Podcasts. Was gibt es zu mir groß zu sagen? Ich bin Psychologin. Ich habe Psychologie auf Master studiert. Ich bin klinische Psychologin, arbeite aber nicht in dem Bereich, weil ich mich vor mittlerweile 3 Jahren selbstständig gemacht habe. Eben mit Hunting Tales, einer meiner Firmen, muss man mittlerweile dazu sagen. Es gibt mittlerweile mehrere. Und dort helfe ich angehenden Jägern und Jägern dabei, ja, mit Stress umzugehen, mit Aufregung umzugehen, mit Nervosität umzugehen. Aber eben auch dieser Punkt, besser zu schießen, die Präzision zu steigern. Weil wir alle kennen es, auf dem Schießstand funktioniert es meistens, aber auf der Jagd sieht die Welt oft anders aus. Oder auch, ich habe auch viele Wettkampfschützen, da sieht die Welt einfach anders aus, wenn Druck reinkommt. Und da habe ich mich darauf spezialisiert, sowohl online als auch offline. Also die Johanna kennt es ja nicht. Wir machen sowohl Online-Coaching als auch Schießstand-Seminare. Und ja, das Ganze nimmt seit 3 Jahren schon ordentlich Fahrt auf. Und sonst bin ich sehr stark in den sozialen Medien vertreten, wo ich mit verschiedenen Firmen zusammenarbeite, aber einfach vor allem, ich sag mal, meine Sicht der Jagd in die Bevölkerung bringe. Nicht nur in der Jagdbubble. Ihr findet mich auch im Fernsehen, Zeitungen und irgendwo, weil ich denke, ich bringe eine ganz erfrischende neue Sicht auf die Jagd mit. Aber warum habe ich diese Sicht überhaupt? Wie bin ich zur Jagd gekommen? Dazu muss man sagen, ich war schon immer ein sehr naturbegeisterter Mensch, ein sehr tierlieber Mensch. Also als Kind, ich wollte unbedingt Tierärztin werden. Ich wollte alle Tiere dieser Welt haben. Ich wollte alle Tiere retten und mich um die kümmern. Aber bin ich offensichtlich nicht geworden. Ich hatte auch eben diesen Punkt, auf der einen Seite, ich sag mal, Tiere lieben, auf der anderen Seite Tiere essen. Das hat für mich nicht zusammengepasst. Und habe mich da ganz stark hinterfragt. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich fand Jäger immer doof. Also ich fand das sehr befremdlich und konnte dem überhaupt nichts abgewinnen. Aber ich versuche ja ein offener Mensch zu sein und habe mir gedacht, okay, ich höre mir das mal an. Ich informiere mich. Ne? Thema, ich sag mal, so vom Jagdgegner zum Jagdbefürworter. Und mir ist eben aufgefallen, okay, das, was Jäger machen, scheint Sinn zu machen. Ich bin dann selbst mit Jägern mitgegangen, mit rausgegangen, habe mir das live angeschaut, mich auch nur noch dazu entschieden, okay, wenn ich Fleisch essen will, dann Wildfleisch, weil für mich ist es einfach am ethisch vertretbarsten. Ich halte nicht so von Massentierhalten, Schlachthöfen und so weiter. Ich krieg's blanke Kotzen, wenn ich einen Tiertransporter auf der Autobahn sehe. Ich krieg's blanke Kotzen, wenn ich mal im Schlachthof bin. Wir haben einen großen Schlachthof in der Stadt. Also nicht nur das blanke Kotzen, sondern mich nimmt das emotional einfach mit. Ich finde das super unfair. Und daher ist für mich so Jagd die Lösung gewesen, einmal was für die Natur zu tun, einmal was für die Tiere zu tun, Tiere weiter zu lieben, aber auch, ich sag mal, in letzter Konsequenz, Fleisch auf den Teller zu bekommen. Also es war ein Auf und Ab der Gefühle zum Jagdschein. Dann habe ich mich auch entschlossen, ich mache einen Jagdschein. Aber ich lasse mir offen, ob ich jemals ein Tier erlegen möchte, weil ich einfach nicht weiß, ob ich das kann. Und habe mich dann Schritt für Schritt vorangetastet.
Ja, also eine eher unkonventionelle Art und Weise zur Jagd zu kommen, nehme ich an. Du hattest jetzt keine Familie, die dich schon von klein auf mitgenommen hat, sondern du bist da wirklich auf einem sehr reflektierten Weg dazu gekommen, richtig? Also gerade dieser Punkt, ich jage, weil ich Tiere liebe. Ich glaube, dazu hast du ja auch einen Beitrag auf Instagram, der auch immer wieder spannend in der Diskussion steht, wo ich mir auch gerne die Kommentare durchlese. Das ist schon ein bisschen schwieriger Punkt, könnte man sagen, beziehungsweise ein Punkt, den viele Menschen nicht verstehen.
Der
Aber
ist ja
sehr,
auch
sehr
schwer zu
cool,
verstehen.
also. Ja.
Genau, dieser Instagram-Post, der ist mittlerweile, lass ihn 1, 2 Jahre schon online sein, und der bekommt täglich gefühlt neue Kommentare, weil das eben dieser Punkt, ich jage, weil ich Tiere liebe, funktioniert halt auf ersten Blick passt das nicht zusammen. Na, da muss ich mich halt mit auseinandersetzen, was ich damals eben auch gedacht habe, weil ich mir dachte, okay, wer jagt, kann keine Tiere lieben. Und dann mit dem Auseinandersetzen und selbst einen Jagdschein machen und dieses ganze System dahinter zu verstehen, bin ich schon dahin gekommen zu sagen, okay, gut, das geht für mich Hand in Hand. Und ich denke mir ganz oft, ich bin so ein Jagdkritiker. Also ich bin wirklich ein Jagdkritiker. Ich rumple auch regelmäßig mit anderen Jägern zusammen, weil es viele Sachen gibt, die ich nicht so sehe. Ich sag mal, wie die Jägerschaft, wenn wir mal zum dem Punkt Fehlschüsse nehmen, wo ich immer sage, Fehlschüsse gehören nicht dazu. Ja, ganz, ganz viele sagen aber, Fehlschüsse gehören dazu. Sage ich, nee, Treffen gehört dazu. Darum bin ich schon mit vielen aneinander. Also ich bin ein ganz großer Jagdkritiker, aber auch ein großer Jagdbefürworter. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich auch mit Jagdgegnern oder Kritikern rede, wo ich mir auch denke, okay, wenn ihr euch mal wirklich mit mir auseinandersetzen würdet, dann würdet ihr auch verstehen, okay, das, was dahinter steht, hat mehr zu bedeuten als, ich sage jetzt mal, irgendeine Trophäe an der Wand oder ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich arbeite ja bei dir, weil wir auch sehr, sehr ähnliche Ansichten haben. Ich glaube, sonst würde das Ganze auch nicht so gut funktionieren.
Ja.
Deswegen, ich find das sehr wichtig, was du dort ansprichst und gerade das Thema miteinander auseinandersetzen. Also, dass wir Jäger auch unterschiedlich sind und dass wir mal vielleicht ein bisschen mehr miteinander reden sollten oder beziehungsweise auch diskutieren sollten und nicht nur sagen, okay, es gibt diesen einen Weg und das ist der richtige, sondern auch sich stetig hinterfragen, also die gesamte Jägerschaft, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, was du da ansprichst, ne?
Definitiv.
Ja.
Für mich eine Voraussetzung, ne, dem auch wieder ein Thema Weitgerechtigkeit, ein Begriff, den man weit ausstrecken kann, der auch so keine klare Definition hat, aber da finde ich, gehört eine ordentliche Portion Selbstreflexion dazu.
Ja, auf jeden Fall. Und die hast du regelmäßig. Das sehen wir ja auch immer wieder auf deinem Instagram-Account und so. Und ja, jetzt würde ich aber gleich mal weitermachen mit den Fragen.
Ja,
Und
sehr
zwar
gerne.
interessiert uns und mich natürlich auch dein jagdlicher Werdegang. Und das ist die erste Frage dazu. Was war der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Der prägendste Moment, also ich fühle gerade alle meine Interviewgäste, die sagen, buh, da gibt's nicht nur einen. Ich habe auch überlegt, bereite ich die Fragen vor oder nicht, und ich dachte mir, komm, machst du spontan. Aber ich merke tatsächlich, über die Fragen denkt man länger nach, wenn man sie gestellt bekommt. Und prägendste Momente, es gibt viele, sagen auch mal alle, es gibt sehr viele. Aber ich denke gerade an einen Moment, und zwar an meinen allerersten Fehlschuss. Da hatte ich meinen Jagdschein schon 2, 3 Jahre sowas. Und ich weiß noch, wir waren auf einem Sammelansitz, nicht bei mir im Revier, in dem ich heute jage, sondern bei einem Bekannten. Und es kam ein Schmalreh vorbei. Und Schmalrehe, ich glaube, es hatte keine Jagdzeit zu dem Zeitpunkt. Das hat mich nämlich auch ganz, ganz stark beschäftigt. Darf ich jetzt, darf ich nicht? Und dieses Reh hat fürchterlich gehinkt. Also das hat sich wirklich über das Feld geschleppt, und das sah wirklich nicht gut aus. Und das hatte zwischen den Läufen hinten so eine richtig dicke Eiterzelle. So wirklich, das ist so runtergebaumelt und hing so am Lauf, und es war eitrig, blutrig. Also das war wirklich nicht schön anzusehen. Und meine Mutti saß neben mir und die meinte auch, oh, was ist denn mit dem Reh los? Und ich als Jüngerin meinte so, was machen wir jetzt? Darf ich jetzt irgendwas machen? Das hat keine Jagdzeit. Was passiert hier gerade? Und das ist über einen dunklen Acker gelaufen. Es war ganz kurz vor Büchsenlichtende. Und das ist über einen dunklen, also gelaufen kann man, ist so einen dunklen Acker gehumpelt. Und ich habe mich echt gestresst, weil ich konnte, auf diesem Acker konnte ich nicht schießen, weil das ist so eingeflossen in diesen dunklen Acker und ist dann auf eine Wiese gewechselt, auf einen Wiesenstreifen. Und ich hatte nur so, das ist ein 10 Meter Wiesenstreifen gewesen sein, hatte ich Zeit. Da, wenn ich quasi hätte schießen wollen, dort zu schießen. Und das heißt, es war für mich in dieser Anfangsphase eine extrem stressige Situation. Ich hatte ein verletztes Tier. Bei Tierleiter geht es sowieso mit mir durch. Also das sind einige Momente, wo ich auch Tiere vor mir angeschossen wurden, wo ich einfach nur geschalten habe und dachte, okay, ich muss das Leid erlösen. Also ich hatte dieses, ich muss jetzt was machen, also dieser Ich muss Gedanke, ich muss das Leid erlösen, ich habe aber nicht viel Zeit. Und dann bin ich in Anschlag gegangen. Ich war nicht gut im Anschlag und im Moment des Schusses ist mir die Auflage zusammengebrochen. Also ich hatte quasi so einen Schießsack auf einem Brett und im Moment des Schusses ist quasi das Brett von dem Fenster gerutscht, weil das nur noch so ganz knapp auflag. Und ich habe das natürlich nicht bemerkt und dann bin ich darunter gekracht. Und das ist im Schuss natürlich blöd. Oh, jetzt kommt Emma, ich hoffe, das hört man nicht, wie sie mit ihren Ohren schlackert. Das ist im Schuss natürlich ultra blöd. Und ich weiß nur, das Reh hat auf dem Absatz kehrt gemacht und ist zurückgerannt und war weg. Ja, das hat nicht gezeichnet, das ist wirklich gerannt. Ich habe es auch wirklich rennen sehen. Und ich war so, ach du Kacke. Also ich war mir sehr sicher, okay, dieser Schuss war nicht da, wo er hätte sein sollen. Da habe ich mir natürlich Vorwürfe gemacht, so von wegen, okay, war das jetzt richtig? War das jetzt falsch? Eben in Hinsicht, es war schon verletzt. Gibt ja auch das, jeder Schuss auf ein verletztes Tier beendet Leid schneller. Und ich habe ganz, ganz stark wirklich mit mir gezweifelt. Ich habe dann den Jagdherrn angerufen, der kam dann auch mit seinem Hund. Wir haben eine Nachsuche gemacht, wirklich über mehrere hundert Meter. Und wir haben nichts gefunden, also wirklich gar nichts gefunden. Und der meinte dann auch, okay, schau mal. Und so wie das aussieht, von deiner Beschreibung her, hast du wirklich komplett vorbeigeschossen, und meinte, das passt schon so. Ne? Also mach dir da keine Sorgen. Ich habe mir aber noch tagelang Sorgen gemacht, weil es mir wirklich nicht gut damit ging. Das Reh ist danach auch wieder aufgetaucht. Also das ist auf seine Art und Weise unversehrt wieder aufgetaucht. Aber das hat mich total bewegt, ne? Weil das war so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, was alles falsch geht. Und ich auch vorher wusste, ich will den Schuss eigentlich gar nicht machen, aber ich muss ihn irgendwie tun. Na, also das war sowas, was mich danach, also ich würde sagen, dieser Schuss hat vielen, 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 viel Leid verhindert, weil ich seitdem wirklich doppelt und dreifach über solche Sachen nachdenke und eben auch merke, okay, gerade habe ich zu viel Stress, gerade habe ich diesen Ich muss Gedanken. Ich sortiere mich jetzt erstmal wieder und erst, wenn ich mir wieder sicher bin, ab dem Punkt, dann mache ich den Finger auch krumm.
Ja, das hört sich auch wirklich nach so einer Situation an, mit der man absolut nicht rechnet. Also man rechnet ja mit relativ viel auf der Jagd. Man hat immer nicht die hundertprozentigen Elfmeter mit dem Bock, der beim Sonnenuntergang auf 80 Meter vor dem Sitz breit verhofft, sondern auch viele andere Momente. Aber was du da beschreibst mit dem kranken Tier, was keine Jagdzeit hat, was wirklich stark humpelt, dann die Situation mit dem kleinen Streifen, wo man schießen kann. Und dann noch die doofe Auflage, die du gar nicht im Kopf hattest, weil du es erst zu spät gemerkt hast, da
Ja.
kommt schon echt viel zusammen, was man als Jäger auch aushalten muss. Und dass sowas dann passiert, ist doof. Aber das mit der Auflage, also da kann, manchmal kann man ja gar nicht so blöd denken, was alles passieren kann. Gerade was äußere Umstände angeht. Das Trainieren also für einen guten Schuss ist natürlich was anderes, ne? Aber ich glaube, an der Situation kann man, also kannst du ja wahrscheinlich am besten erzählen, was für einen Stress man auf der Jagd aushalten muss.
Ja, absolut. Und gerade, also gepaart mit meiner Unerfahrenheit. Na, das
Ja.
war, wie gesagt, relativ am Anfang meiner Jagdkarriere. Ich war noch Jungjäger. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in so eine Situation gekommen bin. Und da ist eben dieser Punkt, dass ich aus dieser Situation extrem gelernt habe und mich das auch immer noch begleitet. Na, ich bin am Ende des Tages, sind wir alle mit blauen Augen davon gekommen. Und es ist so gesagt nichts weiter Schlimmes passiert. Aber die Erfahrung, die ich mitnehme und das, was ich für mein weiteres Handeln mitnehme, ist halt unfassbar wertvoll.
Ja, auf jeden Fall. Und da kann man von Glück sprechen, sagen wir mal, dass es eben direkt komplett vorbeigegangen ist, aber das trotzdem was mit dir gemacht hat. Ich kenne auch genug Jäger, die das auf die total leichte Schulter nehmen und sagen, ja, meine Güte, vorbei. Und jetzt. So. Und deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, so eine Erfahrung, ne?
Absolut. Na, ich hoffe, dass kaum einer sie machen muss. Aber wenn, dass man halt das Richtige draus mitnimmt.
Ja, auf jeden Fall. Gut, wenn wir jetzt schon bei spannenden Erfahrungen sind, will ich dich fragen, gab es eine Erfahrung, die deinen Jagdstil oder deine Haltung nachhaltig verändert hat?
Bestimmt. bestimmt, aber da würde ich wahrscheinlich sogar vor meinen Jagdschein gehen und sagen, dieser Punkt, ne, zu diesen Vorurteilen, die ich gegenüber Jägern hatte, die Vorurteile, die ich gegenüber der Jagd hatte, wenn man von der Seite kommt und seinen Jagdschein macht, verändert das einen natürlich, ne? Weil eigentlich geht es ja gegen die Werte, man verändert seine Werte, aber ich wollte meinen Wertekompass oder ich habe meinen Wertekompass jetzt nicht so verschoben, dass ich jetzt sage, ja, okay, voll geil ballern, sondern dass ich sage, okay, ich habe diese Werte mit der Tierliebe, mit dem Tierwohl, dass das mich immer noch nachhaltig prägt. Und ich denke, wenn ich nicht durch diesen Prozess gegangen wäre von, ich finde Jagd kritisch, ich finde Tierleid doof, zu, ich jage trotz all dem und ich jage mit all dem, wäre ich heute nicht der Jäger, der ich gerade bin und ich würde heute auch nicht das arbeiten, was ich gerade arbeite.
Ja, auf
Also
jeden Fall.
entsprechend, na, es ist mehr ein Prozess als ein Moment, aber das würde ich sagen, hat meine Einstellung von Anfang an mitgeprägt. Und auch heute, wenn ich an so Punkte komme, wo ich mir denke, wie kann das sein? Warum sind manche Jäger so? Ist immer wieder dieser Punkt, und das kennen wir auch schon aus allen anderen Podcast-Folgen. Am Ende des Tages muss ich es mir selbst recht machen, muss ich selbst in den Spiegel schauen können und das habe ich immer noch und ich merke auch selbst, manchmal komme ich an den Punkt, wo ich mich wirklich frage, will ich überhaupt noch jagen? Und da muss ich mir ein absolutes Ja geben, zu sagen, okay, ich kann das vertreten, was ich mache und ich verkrafte das. Und wenn das nicht kommt und ich kann mir vorstellen, dass ein Punkt kommen wird, wo ich sage, okay, jetzt passt das nicht mehr. Jetzt habe ich was getan oder jemand was getan, den ich kenne, wo ich sage, okay, schwierig. Aber dann, selbst dann findet man, ich sag mal, andere Lösungen im Sinne des Tierwohls.
Auf jeden Fall. Und wir identifizieren uns natürlich als Jäger, aber man darf nicht alle Jäger über einen Kamm scheren, wie du schon gesagt hast. Also auch ich hinterfrage und kritisiere die Jagd immer, immer wieder. Und das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig zu sagen, dass nicht alle Jäger gleich sind und wir nicht alle den gleichen Wertekompass haben. Und deswegen ist auch super wichtig ist, dass immer wieder quasi sich vorzuholen, okay, bis wohin gehe ich, was mache ich, was ist für mein Revier und das, was ich möchte, das Richtige und dort auch dementsprechend zu handeln, ne? Das ist ja auch immer total abhängig von dem, wo man jagt, wie man jagt und was das Ziel ist, ne? Und das sollte man sich auch immer wieder vor Augen führen.
Absolut, absolut.
Ja. Okay, super. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und zwar geht es jetzt um die Ethik und Verantwortung. Jagen ist für viele eine Passion, für manche Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Sag das, was alle sagen. Es ist beides. ich finde, Jagd hat unfassbare Verantwortung, weil sobald wir uns in den Wald bewegen und Einfluss nehmen, und die Natur verändern, tragen wir Verantwortung für uns, für nächste Generationen, für die Tierwelt. Na, sobald ich eine Waffe dabei habe, na, Jagen hat ja nicht immer was mit einer Waffe zu tun, trage ich eine unfassbare Sicherheitsverantwortung. Weil wenn ich damit nicht richtig umgehen kann, dann passieren, und wir lesen es immer und immer wieder in der Presse, passieren tödliche, also bis hin zu tödlichen Unfällen, die nicht passieren dürfen. Also ich trage Verantwortung für alle in meinem Umfeld und je nachdem, welches Kaliber ich schieße, auch in einem kilometerweiten Umfeld. Und das natürlich auch jetzt, ich sag mal, für die Tiere, die ja auch, ich sag mal, verdienen, dass wir möglichst sauber jagen. Aber eben auch dieser Punkt, ohne Passion geht's nicht. Und da hatte ich ein interessantes Gespräch, der meinte, wenn dich töten oder das Erlegen so mitnimmt, warum machst du es immer wieder? Und da ist eben dieser Punkt Passion mit dran. Es gehört dazu, aber die Passion ist ja viel weitergreifend. Es geht ja da auch nicht nur ums Erlegen, sondern ich kenne es jetzt von mir und meinem Revier. Ich liebe mein Revier und da kümmert man sich und man kennt die Tiere und weiß, wer ist wo, weil man hat da Schaden gemacht. Welcher Bock steht an welcher Ecke, welche Geiß ist unterwegs, wo hat die ihren Fleck und sowas, nee, die kennt man ja alle. Hätte ich diese Passion nicht, mich um alles, ums große Ganze zu kümmern, dann würde ich auch nicht die Verantwortung tragen wollen.
Also,
Nein.
dass für dich nicht nur das Erlegen im Fokus steht.
Genau, also nicht nur das Erlegen im Fokus, sondern generell eben auch das alles, was wir uns verpflichten, ob das der Natur gegenüber ist, ob das den Autofahrern gegenüber ist, die einen Wildunfall haben, ob es die Seuchenprävention ist, ob es dem Niederwild gegenüber ist. Das ist ja lauter Verantwortung und die geht ohne Passion nicht. Na, weil mir macht es, und da bin ich ganz ehrlich, mir macht es gar keinen Spaß, wenn ich jetzt an April, Mai, Juni denke, wenn die Maissaat rauskommt, wenn die Kidsrettung läuft, mir macht es keinen Spaß, frühs um 3 aufzustehen und bis abends um 12 am Feld zu stehen. Macht mir keinen Spaß.
Ja.
Dafür braucht es Passion, dass man auch sagt, okay, ich weiß, warum es sich ein paar Monaten lohnen wird,
Ja.
weil ich keinen Schaden habe, weil die Kitze groß werden. Und da, aber trotzdem habe ich ja Verantwortung. Ich stehe ja da aus Verantwortung draußen, aber die Passion, das ist das, was es weitermachen lässt.
Der Antrieb quasi. Also du hast die Verantwortung, die du bei der Pacht des Reviers, sagen wir mal, einkaufst, beziehungsweise die dir übertragen wird, und die
Ja.
Passion ist der Antrieb, das auch umzusetzen. So würdest du es
Ja,
beschreiben.
was mich ja wieder zum Geld bringt. Ja, das ist ja auch alles sehr teuer. Und
Ja.
das machen wir freiwillig. Und da, wenn ich nicht eine Passion hätte, was auch immer der Antrieb ist oder welche Werte dahinter stehen, dann würden es wahrscheinlich ganz viele nicht tun, weil diese Verantwortung, die bringt uns im Ernstfall in Knast, blöd gesagt.
Ja, auf
Weil
jeden Fall. Auf jeden Fall.
ich einen Fehler mache und dann kann es vorbei sein, ne?
Ja, und diese Fehler dürfen uns nicht passieren. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion und immer wieder an sich arbeiten, immer wieder gucken und anpassen und die Waffe eben nicht wie ein übliches Werkzeug irgendwo in Werkzeugkasten zu schmeißen, sondern sich darum zu kümmern und zu wissen, um
Ja,
den Macht, ne?
absolut.
Ja, okay. Ja, wichtig. Und gibt es einen persönlichen Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Den gibt es auf jeden Fall. Und ich würde tatsächlich sagen, es geht in diese Richtung absolute Sicherheit, absolute Selbstkontrolle, weil also die Natur können wir nicht kontrollieren. Also ja, wir versuchen es durch verschiedene Hegemaßnahmen und so weiter, aber solange wir mit Tieren interagieren, haben die immer einen eigenen Kopf.
Ja.
Das ist so, ich meine, du reitest auch, man kann seinem Pferd zu 100% vertrauen, irgendwo fällt die Mistgabel um und es erschrickt sich.
Ja.
Macht das nicht mit Absicht, aber in dem Moment ist es schwierig, das genauso zu kontrollieren. Beim Hund ähnlich, weil für meinen Hund lege ich wahrscheinlich mittlerweile schon die Hand ins Feuer, aber na, da muss irgendwas passieren und der Hund sagt, naja, okay, gut, gehe ich jetzt allein mit mir spazieren, weil da hinten sieht's besser oder leckerer aus oder was auch immer. Also wir können die Natur nicht kontrollieren, aber wir können uns kontrollieren. Na, und da sind wir wieder eben bei diesem Thema Sicherheit. Na, und ich lebe die Jagd mit dieser Selbstkontrolle, dass ich eben sage, okay, egal was mich übermannt, ob es Emotionen sind, weil ich mir denke, ich muss jetzt was tun, na, wo wir wieder bei der Anfangsgeschichte wären. Oder ob das ja dieser Punkt ist, okay, wenn ich mich entscheide zu schießen, dass ich auch so kontrolliert schieße, dass der Schuss dorthin trifft, wo ich hin möchte. Und nicht 10 Zentimeter weiter oben, rechts, links oder unten, sondern dass ich genau weiß, was ich da tue und mich komplett im Griff habe. Und es wird nun mal nicht so ausgebildet. Deswegen muss ich da selbst sehr, sehr viel nacharbeiten als Jäger und mich eben da wieder beim Punkt weiterbilden, Seminare besuchen und das eben zu erlernen. Na, weil wir üben nicht aus Bild. Glückstreffer sind schön, aber sie sind nicht das Ziel, sondern eben es geht darum, sich zu 100% selbst zu kontrollieren. Sowohl in dem Punkt, gebe ich den Schuss ab oder nicht. Und wenn ich ihn abgebe, dann richtig. Aber eben auch dieser Punkt, Selbstkontrolle heißt auch mal früh um 3 aufzustehen und nicht im Bett liegen zu bleiben.
Okay, also ist dein Grundsatz die Selbstkontrolle bei der Jagd?
Genau, also ich würde sagen, so absolute Selbstkontrolle, das müssen wir noch ein bisschen verstärken.
Ja, okay, aber das ist schon eigentlich ein Punkt, der für viele Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer ist. Selbstkontrolle ist ja in jedem Lebensbereich eigentlich vonnöten. Und ich studiere auch Psychologie und gerade das ist ja oft diese Selbstwirksamkeit oder halt eben auch die Selbstkontrolle, ist das, was am Ende uns zum Ziel bringt. Nicht, dass ich gerne ein Tier erlegen möchte, dass ich die Motivation habe, sondern die Selbstkontrolle. Und das
Absolut.
bringt uns zum Ziel. Die ist aber viel schwieriger zu erreichen und da passt der Spruch, glaube ich, den du öfter mal zu uns sagst, ganz gut. Wer denkt, gut zu sein, hört auf, besser zu werden. Also dieses stetige Lernen, wir hören nicht auf zu lernen. Das Lernen im Revier, sagt mein Freund immer, immer wieder dazu lernen. Es hört einfach nicht auf, ne?
Und da eben den Blick für zu weiten und offen zu sein. Na, sowohl für, ich sag mal, eigene selbstreflexive Sachen, aber auch für das, was andere Menschen einem mitgeben oder mitsagen. Na,
Ja.
und das ist ein Riesenproblem, dass wir in der Jägerschaft der Meinung sind, wir haben es schon seit 30, 40 Jahren so gemacht, wir brauchen uns nicht ändern. Das ist ein riesen, riesen Problem, na, weil wer immer auf der Stelle tritt, kommt nicht weiter und sowas, ne?
Ja.
Und wir müssen halt weiterkommen und wir müssen an uns arbeiten und wir müssen uns eben kontrollieren. Und das große Problem, ich meine, wir jetzt unter Psychologen kennen das Konstrukt und denken auch einfach, ich sage, ein bisschen anders als die Allgemeinbevölkerung. Das große Problem ist ja die Dissonanz, die im Nachhinein arbeitet. Ne? Also dieses, ich rede es mir schön, wo wir wieder bei diesem Themenpunkt sind, Fehlschüsse gehören dazu. Nein, tun sie nicht. Du, es gehört dazu, alles dafür zu tun, dass es nicht passiert. Und da eben dann, und das beobachte ich sehr, sehr oft. Und ich gerade, jetzt mache ich mich gleich unbeliebt, ich komme gleich auch gleich in richtigen Rage-Mode. Gerade gibt es ja eine Geschlechter- und Altersgruppe, die da sehr heraussticht, die halt einfach so sozialisiert wurden, dass sie sich nicht selbst hinterfragen müssen und deren Wort Gesetz ist, die sehr stark in der Jägerschaft vertreten sind. Na? Wo einfach diese Starrheit und Sturheit mitgepaart mit diesem, ich rede meine Fehler schön.
Ja.
Und alle meine Emotionen, die da sind, sowohl die positiven als auch die schlechten, ob das die Freude ist, ob das die Trauer ist, ob das der Stolz ist, ob das die Demut ist oder ob es halt auch Neid und Gier ist. Und ich rechtfertige mich. Ne? Dissonanz ist ja nichts anderes als eine Rechtfertigung vor mir selbst. Ne? Und da drüber wegzukommen, zu sagen, okay, ich rechtfertige mich jetzt nicht vor mir selbst, sondern ich schaue hin und sage, okay, da habe ich einen Fehler gemacht oder oh ja, da habe ich Verbesserungspotenzial, ist eigentlich das, wo wir hinkommen müssen.
Ja, definitiv. Es gehört nicht dazu, der Fehlschuss. Aber wenn er passiert, dann darf ich nicht sagen, ja, der Wind war schuld. Oder irgendwas anderes. Man muss dann auch den Tatsachen ins Auge blicken und sagen, okay, die Situation war zu stressig. Das hat ge nicht gepasst. Hier, ich war viel zu aufgeregt. Ich hätte nicht schießen dürfen. Den Fehler bei sich suchen und dann daraus zu lernen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dafür stehst du nämlich, glaube ich, auch nicht, dass du das verteufelst und totreden willst, die Fehlschüsse. Darum geht's nicht. Aber diese vorzeitige Ausrede, ja, gehört halt dazu. Das ist einfach von den Jäger erschaffen, dass, falls es mal passiert, dann ist ja sowieso nicht so schlimm, weil gehört halt. Ich
Genau,
finde das auch ganz grausam.
weil innere Rechtfertigung da arbeitet. So, nehmen wir mal dieses Anfangsbeispiel von mir, also diese Geschichte. Das sind ganz, ganz viele Punkte, wo ich sage, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja? Wir haben es vorhin gesagt, okay, da denkt ja keiner dran, dass die Auflage schon auf 7:30 hängt. Hätte ich dran denken müssen, habe ich einen Fehler gemacht. Na, jetzt glücklicherweise so, dass nichts passiert ist und mir dieser Fehler nie wieder passieren wird, aber habe ich Fehler gemacht. Na, dieses, ich muss jetzt schießen, ist bei mir absoluter Fehler, weil ich mir Druck mache und dann nicht mehr mich selbst kontrollieren kann. Na, und da eben hinzukommen und nicht von vornherein, wie du schon sagst, ich benutze die Ausrede im Vornherein, um mich dabei nicht so anstrengen zu müssen. Das ist das, wo es passiert. Ne? Und da eben dieser Punkt haben wir schon immer gemacht, haben wir noch nie gebraucht. Ja, und ich höre es ja immer wieder, ich sag mal, unreflektierte Kritiker, die mir sagen, das, was du machst, brauchen nur Mädchen. Nein, nein. Oder immer wieder dieses, ich brauche ja keine Therapie. A, machen wir keine Therapie. B, gerade du bräuchst es wahrscheinlich richtige Therapie. Aber, aber da kommen wir in einen anderen Modus. Aber ich glaube, die Frage war immer noch der Grundsatz, oder?
Ja, das war
Genau.
der Grundsatz und den haben wir, glaube ich, hier gut erörtert.
Genau. Vielleicht dazu noch wirklich rein, dieser Grundsatz zu der Selbstkontrolle, eben das, was du gerade gesagt hast, okay, Fehler gilt es halt zu vermeiden und nicht schön zu reden.
Ja, auf jeden Fall. Nee, sehr wichtig. Okay, aber du hast jetzt ja auch gerade von Druck und Herausforderungen wie bei deiner ersten Situation gesprochen. Was war denn die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Der Satz, also die Frage ist mir durch den Kopf gegeistert und als ich mal wieder gestern kalt duschen war, wusste ich, also ich kenne die Antwort. Die Antwort liegt in Zukunft. Die Folge kommt kurz vorher raus. Ich bereite mich gerade auf ein Jagderlebnis vor, was mich in jeglicher Hinsicht aus allen, so wirklich allen Komfortzonen holt. Und das fordert mich gerade raus, ne? Da haben wir jetzt natürlich auch Wahrnehmungseffekt, warum das gerade besonders präsent ist. Aber das fordert mich gerade extrem raus. Und ich glaube, diese Situation wird das Herausforderndste wahrscheinlich, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und die Vorbereitung ist schon eine Herausforderung. Wie gesagt, ich dusche kalt. Deswegen, ich würde einfach hier sagen, stay tuned.
Ich wollte gerade sagen, einen schönen Cliffhanger hier einbauen und uns allen schön auf Spannung halten. Nee.
Wir sind dran an der herausfordernden Situation und sie wird auch mental eine Herausforderung. Wahrscheinlich schlimmer als körperlich. Und das ist eben das, ich sag mal, mentale Herausforderungen auf der Jagd, finde ich viel krasser als alles Körperliche. Dazu muss man aber auch sagen, ich bin extrem sportlich und kümmere mich sehr um meine Gesundheit, wo wir wieder beim Thema Selbstkontrolle sind. Also Disziplin ist einer meiner Werte. Dass ich diese mentalen Sachen, dieses mache ich einen Finger krumm, beispielsweise auf dem Kitz im Herbst, super herausfordernd für mich. Weil da habe ich keinen Spaß dran, da habe ich sehr wenig von, ich sag mal vom Wildbret her. Das ist halt mehr eine Abschlussplanerfüllung als was anderes. Finde ich super herausfordernd. Gerade auch, weil ich ein sehr, ich denke sehr viel in Emotionen, viel in Geschichten. Ich vermenschliche Tiere wahrscheinlich auch viel zu sehr, wenn man so überlegt, wie hart die Natur sein kann. Romantisiere ich da sehr viel. Also, dass ich da viele, viele mentale Herausforderungen habe, die mich einfach mitnehmen.
Okay, also eher das Mentale, nicht das Körperliche. Und anscheinend wird es ja körperlich und mental herausfordert. Mehr willst du
Ja.
uns noch nicht verraten?
Ich muss den Folgenplan schauen. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt,
Ah.
weil ich genau deswegen ja gerade fleißig am Vorproduzieren.
Ja.
Die Folge für die Woche steht schon. Ja, ich meine, diese Folge kommt Anfang April raus. Da habe ich noch ungefähr 5 Monate. Aber wir können ja das Land schon mal droppen. Da sitze ich schon in Neuseeland. Also, wenn ihr diese Folge hört, lebe ich in der Zukunft. Und es hat mit einer Bergjagd zu tun. Es wird extrem kalt, es wird extrem hoch, es wird extrem unkomfortabel. Und es wird eine Tierart, die wenige kennen, die ich auch ehrlich gesagt bis zu meinen neuseeländischen Verbindungen auch nicht kannte. Ja, und die Mission, auf der wir unterwegs sind, ich sag mal, Mission psychische Gesundheit, macht das Ganze nochmal eine Nummer spannender. Aber wenn die Folge rauskommt, ihr habt noch ein paar Wochen, um zu rätseln. Mehr sage ich nicht.
Okay, dann bleiben wir alle gespannt, was da auf uns zukommt. Also inklusive mir, ich weiß auch noch nicht so viel. Okay, jetzt mal unabhängig von der Zukunftssituation, wie gehst du denn allgemein mit Druck, Fehlern oder Selbstzweifeln um?
Die Frage ist eigentlich kritische Momente, oder? Oder habe ich dir die andere Frage geschickt?
Nee, du hast mir die andere Frage geschickt. Ich
Okay,
hier
passt,
habe
passt. Okay,
die
normalerweise stelle ich immer Druck, Fehler und kritische Momente, aber Selbstzweifel ist auch sehr gut.
Ach so.
Ja, Druck mache ich mir nicht mehr. Das kommt aber auch, und das habe ich jetzt auch aus dem Podcast rausgehört, mit der Erfahrung. Je erfahrener man wird, je mehr Erlebnisse man hat, desto weniger Druck. Na, also wir haben einen Gewöhnungseffekt, der definitiv da sich mit einstellt. Wobei ich mir von Anfang an habe versucht, wenig Druck zu machen, weil wir sind halt hier trotzdem in einem privilegierten Land unterwegs. Wir jagen nicht, um zu überleben. Wer sich gut plant, wird auch bis Ende des Abschlussplans auch nicht viel Druck empfinden, würde ich mal behaupten, wer da viel, viel gut haushaltet. Dementsprechend Druck mache ich mir so wenig. Druck kommt meistens ja aus dem Inneren. Ne? Auch wenn wir äußeren Druck haben, ist es ja unser Umgang damit, wie wir mit dem Druck umgehen oder halt eben auch nicht. Und dementsprechend mache ich da mittlerweile eigentlich noch entspannt. Ne? Soll es heute nicht sein, dann halt vielleicht morgen oder nächste Woche. Und das hatte ich jetzt schon in ein paar Situationen. Na, ich sage jetzt auch mal Thema Auslandsjagd, wenn man woanders unterwegs ist, nur eine begrenzte Zeit hat. Und das finde ich eine ganz starke Charaktereigenschaft, wichtig beim Jagen, da zu sagen, okay, gut, na, dann komme ich halt wieder, auch wenn es ein langer Flug ist.
Ja.
Fehler hatten wir vorhin schon. Ich darf Fehler machen, aber nicht mit Absicht. Ich darf keinen Fehler zweimal machen. Na, also wenn ich weiß, das wird ein Fehler, sollte ich das lassen. Wenn ich den Fehler schon mal gemacht habe und nicht daraus lerne, dann meiner Meinung nach auch ganz viel verpasst. Und ich sage mal, eine gesunde Fehlerkultur. Lieber drüber reden und alles glatt ziehen, als das irgendwie wegzuschweigen. Und da ist eben auch der Punkt, sucht euch euer jagdliches Umfeld gut aus. Ja.
Dass eben das Reden darüber funktioniert.
Absolut. Ja, wenn euch jemand dafür verurteilt, dass ihr einen Fehler macht, ja, und ich weiß, ich bin sehr hart, was Fehler angeht, aber ich lasse deswegen niemanden ins Messer laufen, sondern ich setze mich mit allen hin, sage, okay, komm, wir finden eine Lösung. Na, aber noch mehr machst du mit den Fehlern nicht. Na, beim nächsten Mal weißt du es besser. Und nehmen wir mal Selbstzweifel, müssen wir, ich habe immer kritische Momente, meine kritische Momente so besonnen wie möglich. Und Selbstzweifel, ganz wichtig, liebe Leute, Selbstzweifel sind dazu da, euch was zu sagen. Sie wollen euch vor was schützen. Da die schützende Botschaft finden und sagen, okay, warum habe ich gerade einen Selbstzweifel? Was ist der Kern dahinter? Na, und dann kann ich da eben auch ansetzen.
Okay, was mich noch mal kurz interessieren würde und vielleicht auch die anderen, weil wir dich ja auch, beziehungsweise hast du ja schon sehr, sehr vielen geholfen, aus kleinen Problemen oder größeren Problemen bei der Jagd rauszukommen. Thema Druck. Wenn wir jetzt eine Situation haben, die von außen Druck auslöst, nehmen wir mal an, okay, es ist wirklich das allerletzte Büchsenlicht oder das Stück verhofft nur kurz auf der Schneise oder bei der Nachtjagd, das Akku blinkt schon, es ist gleich alle. Wie gehst du damit um? Sagst du dann, okay, es ist nicht oder nimmst du denen den Druck zu Herzen?
Also lieber eine Scheißentscheidung als keine Entscheidung. Also gerade in zeitkritischen Momenten, dann fällt eine Entscheidung und zwar jetzt. Also ich hatte auch mal eine Geschichte, mein größter Keiler, den habe ich erlegt, da hat der Akku geblinkt. Und der war gut, der war nicht weit weg, das waren 80 Meter. Kugelfang war da, also es waren sehr gute Umstände. Und ich wusste aber, okay, ich habe nur noch circa 35 Sekunden. Entweder sitzt der Schuss jetzt oder er sitzt nicht und ich habe ein Problem. Und da dann zu sagen, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich habe die Entscheidung zum Schuss getroffen, ich lebe mit allen Konsequenzen, aber ab dem Moment, wenn ich die Entscheidung zum Schuss treffe, dann zählt nur noch der Schuss. Dann hat mich das außenrum nicht zu interessieren, ob der Akku jetzt knapp ist oder ob das Licht gleich weg ist oder ob was auch immer, ne, so lange sicherheitsrelevant alles gegeben ist. Und die Entscheidung zum Schuss steht, dann bin ich mir und dem Tier schuldig, in diesem Moment alles für den Schuss zu tun. Und dann geht's auch gut. Na, muss ich trainieren? Nein, genau das bilden wir im Coaching aus, oder auf unseren Seminaren, weil das einfach nirgendwo anders abgebildet wird. Genau das muss ich trainieren und dann kann ich in solchen Momenten, und die müssen ja nicht jetzt, ich sag mal, selbst induziert sein. Es ist auch in Ordnung, ja, in so einem Moment zu sagen, okay, dann komme ich halt morgen wieder. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel, und das hatte ich mal auf einer Maisjagd. Vor mir wurde eine Sau in die Keule geschossen. Na, und ich hatte nicht mehr lange Zeit, bis die aus dem Kugelfang gelaufen ist. Na, in so einem Moment zählt für mich dazu, okay, die Entscheidung treffe ich oder die wurde mir gerade abgenommen, aber handeln muss ich trotzdem. Und
Also du triffst die Entscheidung, vorher nimmst du alles aus der Umwelt wahr, alle Gegebenheiten. Der Akku blinkt, die Sau steht gerade breit oder was auch immer oder eben nicht breit. Und dann ab dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, setzen diese Gedanken aus und du bist quasi nur noch
genau,
ein Ziel.
dass der Schuss halt auch da sitzt, wo er sitzen soll.
Ja, okay, gut. Das war sehr hilfreich. Sehr schön. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, zum Thema Lernen und Entwicklung. Was war die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Da gibt es auch wieder viele. Ich denke tatsächlich dieses Thema Besonnenheit. Da eben, ich sag mal, vom jungen Jäger, der davor ist, sein erstes Stück zu erlegen und aufgeregt ist, ja, über andere Momente da zu sagen, okay, egal was es ist, ich muss besonnen handeln, ne? Weil ich trage Verantwortung. Es ist kein Platz für Stress, es ist kein Platz für Hektik, es ist kein Platz für beschissene Entscheidungen, die ohne Kuhlfang oder was auch immer stattfinden, sondern dieses, ich muss besonnen handeln. Und wenn ich besonnen handle, wird mir auch nicht viel passieren. Na, weil ich, wenn ich eine Checkliste habe, wo ich sage, okay, das muss gegeben sein vorm Schuss, na, wenn ich meine Entscheidung treffe und da besonnen unterwegs bin, ist es das, womit ich, würde ich sagen, jagdlich am gesundesten unterwegs bin. Und das habe ich einfach über die Jahre wirklich stark gelernt. Also dieses nicht aus der Ruhe bringen lassen. Na, und das ist eben auch dieser Punkt. Wenn jetzt eine hitzige Situation kommt, sei es Drückjagd, Maisjagd oder was auch immer, sind wir, wenn wir besonnen handeln, immer noch besser unterwegs, als wenn wir hektisch handeln.
Ja, verstehe.
Und das, ich sage es mal nicht nur auf den Schuss bezogen, sondern auch dieses besonnene Handeln in der Interaktion mit anderen Jägern, in der Interaktion mit Jagdgegnern, da einfach zu sagen, okay, bevor ich jetzt emotional hochfahre, bleibe ich bei mir und besonnen.
Ja, also eigentlich aufs ganze Leben anwendbar, die Besonnenheit.
Absolut,
Und das
absolut.
weiter hilft, als mit Teufel komm raus, hier irgendwas rauszureißen aus der Situation. Das ist schon wirklich wichtig, gerade auf Drückjagden, wo man ja doch manchmal schnelle Situationen und auf Teufel komm raus auch den Schuss hinterher schmeißen könnte, was man vielleicht doch lieber lässt.
Da, wenn ich besonnen unterwegs bin, kann mir wieder nicht viel passieren.
Ja, auf jeden Fall. Und gibt es ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Viele Themen. Viele Themen. Also ich sage mal wirklich diese komplette Jagd hin von diesem Gedanken, okay, der Jäger tötet und ist ein schlechter Mensch, zu hin, okay, der Jäger tötet zwar, aber das macht ihn noch lange keinen schlechten Menschen, sondern eher im Gegenteil. Also wirklich diese Komplexität der Jagd. Dass es immer, und das ist wahrscheinlich auch einer meiner Grundsätze, es muss immer einen höheren Sinn geben. Na, weil wir schießen nicht zum Spaß, wir ballern nicht aus Spaß irgendwo rum, sondern einem höheren Sinn. Dieser höhere Sinn ist komplex und schwierig und nicht überall anwendbar. Na, das ist auch wichtig. Es gibt verschiedene Reviere, es gibt verschiedene Orte. Da kann ich es nicht einfach alles überstülpen. Ne? Also dieses wahrscheinlich auch flexibel bleiben, eigenes Verständnis mitbringen, Verständnis für die anderen mitbringen. Also es ist sehr, sehr, sehr komplex. Und was ich auch nie, nie, nie gedacht hätte, dass Jagd wirklich so ein fundamentaler Teil meines Lebens wird. Und das ist was, wirst du mir wahrscheinlich recht geben, sehen wir auch bei unseren Kunden ganz viel. Die Jagd verändert Leben aufs Übelste. Und zwar nicht auch schlecht gemeint aufs Übelste, sondern da gibt es noch diesen schönen Spruch, die Jagd verändert nicht den Charakter, sondern die Jagd macht den Charakter sichtbar. Wo man wirklich sieht, da bin ich vielleicht auch ein bisschen spirituell unterwegs, ne? Wir sind aus der Natur, wir Menschen, wird ja oft vergessen, dass der Mensch auch zur Natur gehört. Die Natur kann ganz, ganz viel Heilung bedeuten, sie gehört dazu. Und ich denke, viele, die anfangen zu jagen, kommen so back to the roots, wo wir ursprünglich herkommen. Und werden deswegen so gefesselt von dieser Passion. Ne? Und ich denke, da sind viele natürliche Prozesse und Triebe unterwegs, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir so jagen, und warum die Jagd so nachhaltig, in unsere Leben eingreifen kann.
Ja, das ist wirklich, wenn du das gerade so ansprichst, da kommen mir auch die Gefühle hoch, weil ich kam auch aus keiner Jägerfamilie, wie ich es damals auch schon erzählt habe. Und diese Veränderung jetzt nochmal ein Jahr später ist der Wahnsinn, was doch alles anders wird im Leben. Es ist ja auch ein wahnsinnig aufopfernder, naja, eine Leidenschaft. Ein Hobby möchte ich es ja eben nicht nennen. Weil wie viel Zeit verbringen wir denn draußen? Also jetzt mal ohne Spaß, wenn ich da zur Bockjagd bin, dann bin ich gefühlt jeden Tag draußen, mehrere Stunden. Oder in der Nachtjagd, dann pirscht man, keine Ahnung, 2 Stunden auf eine Sau zu und dann, was danach passiert, wenn man eine erlegt, also was da an Zeit erstmal reingeht in das. Das unterschätzt man am Anfang total.
Absolut.
Aber es ist kein Zeitfresser in dem, dass man denkt, oh Mann, ich wäre gerne länger jetzt schon zu Hause, sondern es ist eher ein, ja, es ist natürlich, dass wir das so machen und nicht, dass wir denken, oh nee, jetzt schon wieder rausgehen. Das ist es irgendwie nie, obwohl es sehr entbehrungsvoll ist, ne?
Ja, absolut. Absolut.
Ja, also da bin ich auch voll bei deiner Seite, auf deiner Seite. Okay, jetzt kommen wir schon fast zum Ende des hier unseres Gesprächs und des Podcastes. Und zwar geht es jetzt um die Zukunft der Jagd und deiner persönlichen Botschaft. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in der Zukunft?
Viele. Also ich denke, wir fangen mal mit den Herausforderungen an. Ich denke, wir stehen vor riesen Herausforderungen, weil ich, da bin ich ehrlich, ich weiß nicht, ob die Jagd so, wie sie gerade ist, Bestand hat. Nicht, weil die Jagd per se schlecht ist oder die Jagd per se keinen guten Einfluss aufs Ökosystem hat, sondern wir haben einen starken Generationenkonflikt. Wir haben, ich sag mal, neue Jäger, die reinkommen, viele neue Jäger, die reinkommen, viele, die sich auch nicht vorstellen können, was Jagd bedeutet, bis sie es dann machen. Wir haben aber auch viele, die die neuen Jäger nicht reinlassen. Wir haben so ein bisschen eine Ellenbogengesellschaft. Es wird sich sehr, sehr viel das Maul zerrissen. Es wird mir viel, viel zu wenig an einem Strang gezogen. Na? Also ja, die Jagd ist ein Querschnitt der Bevölkerung mittlerweile. Ich denke aber trotzdem, es gibt den einen oder anderen Persönlichkeitstypen, der öfter als Jäger unterwegs ist als nicht. Ja, oder nicht Persönlichkeitstyp, sondern ja, Persönlichkeitsprofile, die vielleicht mehr in der Jagd vertreten sind als woanders. sagen wir es mal so. Was vielleicht auch ein höheres Konfliktpotenzial mit sich bringt. Ne? Wir haben sehr, sehr viele Männer. Wir wissen, wo Testosteron ist, ist meistens auch ein bisschen eine höhere Konfliktbereitschaft. Und jetzt kommen zwar viel mehr Frauen rein, wir haben aber trotzdem auch diese alten, na, Frauen gehören nicht auf die Jagd. Ne? Mit jeder Frau, mit der ich unterhalte, die hat leider schon irgendwas erlebt, was nicht so passend ist. Also wir haben da auch einen Geschlechterkonflikt. So, und dann dieser Social-Media-Konflikt, der ja auch noch dazu kommt. Wie viel darf man teilen? Was darf man teilen? Wie kann man Verständnis aufbauen? Und eine riesen, 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 ein riesen Ding ist, wir haben keine Professionalität. Und da kommen auch diese ganzen Konflikte her. Also das ist das, wo so ein bisschen drauf fußt. Ja, weil wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ne, jedes Handwerk dieser Welt, du musst eine 3 Jahre Ausbildung machen, dann musst du noch, also wenn du Meister werden willst, noch mal was draufsetzen, musst zur Schule gehen. Ne? Und mittlerweile kriegt man in Deutschland den Jagdschein sehr schnell, was ich auch befürworte, damit wieder für jeden die Tür aufgemacht wird. Viele ja auch, die bei uns im Coaching sind, die fangen ja teilweise 1,5 Jahre, 1 Jahr vor uns an, bevor sie überhaupt in die Jagdschule gehen, weil sie sagen, ich will es richtig lernen. Na, solche Menschen haben natürlich ihren Platz und sollten nicht verurteilt werden, wenn sie jetzt einen 2 Wochen Kurs machen. Aber jeder, der einen Jagdschein hat oder zumindest jemanden, der kennt, der einen Jagdschein hat, darf eine Jagdschule aufmachen. Dann schauen wir mal in die Jägerschaften. Na, das sind keine, es sind Vereine. Es gibt keine Qualifikation, warum irgendwer jetzt da Jagdvorstand wird oder nicht. Na, außer eben wieder irgendwann mal einen Jagdschein gemacht. Na, schauen wir uns die Jagdausbildungen der Kreisjägerschaften an. Da werden freiwillig irgendwelche Leute gesourced. Ja, der kann das halt besonders gut, dann macht er das. Der hat letztes Jahr am besten geschossen, dann ist der jetzt der Schießausbilder. Es wird scheiße ausgebildet, also es wird wirklich scheiße ausgebildet. Und ich sag's noch mal, weil es wird wirklich scheiße ausgebildet, die dann bei uns am Schießstand stehen und wir uns denken, ach du Kacke. Na, es wird auch scheiße verbreitet, na, weil eben jeder der Meinung ist, er es zu können, und sich nicht selbst zu hinterfragen, sei es jetzt sicherheitsrelevant. Na, man muss ja mal nur gucken, wie eine Laufkontrolle durchgeführt wird. Ich meine, ich habe auch einen behördlichen Hintergrund. Einem Behördenvertreter würde niemals einfallen, von vorne in den Lauf zu schauen. Na, das sind ja unsere Kunden auch immer wieder verstört, wenn sie es machen müssen. Also es fehlt an Professionalität. Vorne und hinten. Na, das fehlt bei den Verbänden genauso, die sich ja auch wieder immer ständig über Kreuz bekommen und für schlechte PR sorgen. Ja, also ich vermisse es total, professionelle Leitlinien. Es wird versucht. Ganz oft verläuft das aber im Sand. Es ist, sind wir wieder bei dem Punkt, Gegenteil von schlecht ist gut gemeint oder so, ne? Oder Gegenteil von gut gemeint, ja, ist gut. Ja, also Professionalität, Riesenherausforderung. Also wir müssen professioneller werden. Na, hat dann ja aber auch wieder Auswirkungen, ich sag mal, in politischer Richtung und so weiter. Weil, wenn, doof gesagt, Jäger die ganze Zeit Jäger erschießt, verstehe ich natürlich, warum die sagen, oh, so viel Tote durch Waffen, weil es auch nicht so viele sind, im Vergleich jetzt zu anderen Unfällen. Ja, und da, dann, ja, ich würde mal sagen, aus dieser mangelnden Professionalität fußen viele der Herausforderungen. Egal, ob das auf der Jagd ist, Ob das in den Jagdschulen ist, in den Kreisjägerschaften, in den Verbänden, oder eben auch in den sozialen Medien.
Ja, ich denke, also, dass es auch so ein bisschen daher rührt, dass jeder so seine eigene Suppe kocht, dass jeder irgendwie das für sich so den richtigen Weg findet, was die Sicherheit leider anbelangt und diese Vorbildfunktion auf vielerlei Plattformen einfach nicht vorhanden ist. Also, wenn ich ein großer Mensch bin mit riesen Reichweite, dann sollte doch irgendwo die Vorbildfunktion gerade beim Thema Sicherheit, also wenigstens dort vorhanden sein, ne? Und da sieht
Ja.
man ja doch leider zu oft Fehler, ne?
Ja, man sieht nicht nur Fehler, es wird ja auch wirklich aktiv verbreitet. Also wieder jetzt ein YouTube-Video gesehen, wo jemand gesagt hat, die vier Sicherheitsregeln sind totaler Scheiß. Du sagst, ja, warum sind sie denn weltweit anerkannt? Warum sind sie absolut logisch und funktionieren? Warum verbreitest du das? Also diese Message bringt ja Leute um. Also am Ende des Tages. Na, und da haben wir aber auch ja keine Vereinheitlichung. Na, weil wenn jetzt mal jemand hingehen würde und sagen, komm, hier ist unsere Vereinheitlichung und so, und wer was dagegen sagt, der lügt halt schlichtweg. Oder wenigstens haben wir dann Argumente dagegen, dass man über Sachen diskutieren kann, gar keine Frage. Aber wir sollten uns halt schon an professionellen Richtlinien orientieren und das fehlt mir in der Jagd.
Ja, gerade ist es ja auch irgendwie ein bisschen komisch. Bei den Jagdschülern sagen wir, na ja, Waffenhandhabung lieber einmal zu viel sichern und lieber einmal sicherer sein, als einmal, sag ich, den Abzug drücken.
Ja.
Aber das verschwindet ja nach der Jagdprüfung gefühlt sofort.
Ja.
Bei vielen. Das ist
Ja, und
total
also,
widersprüchlich.
man muss sich ja nur die Waffenhandhabung anschauen. Die hat ja mit der Realität auch nicht viel zu tun.
Nein,
Na,
meine.
nehmen wir mal Waffenhandhabung Bayern. Und es tut mir leid, ich meine, ich bin aus Bayern und bin großer Fan von meinem Bundesland, aber in der bayerischen Jagdprüfung haben wir die kompletten falschen Prioritäten. So, ich muss 3 Schuss abgeben in der Prüfung. Wow, herzlichen Glückwunsch, die muss ich nicht mal treffen. So, ja, wow. Wo können wir als Jäger richtig Schund treiben, ist mit der Waffe, wenn wir auf ein Tier schießen. Dafür wird aber an der Waffenhandhabung gnadenlos rausgeprüft, aber dabei gefordert, dass ich durch den Lauf gucke von vornherein. Na, und anstatt dass ich sinnvoll eine Sicherheit ausbilde. So, und da werde ich fuchsteufelswild, weil wir viele Leute zu uns kommen, die durchgefallen sind und die mir sagen, warum sie durchgefallen sind. Ich sage, okay, in der Praxis kannst du es von mir aus so machen, aber für die Prüfung musst du es dir jetzt leider anders angewöhnen. So, da haben wir Richtlinien, da haben wir aber die falschen. Oder halt welche, die vor 40, 50, 60 Jahren aktuell waren und nie geändert wurden. Ja, also riesen, riesen Herausforderung, da professionell zu werden. Na, aber auch riesen, riesen Chance, wenn jeder bei sich vor der eigenen Haustür anfängt zu kehren und zu sagen, okay, ich kümmere mich darum, dass ich sicher werde, dass meine Handhabung sitzt, dass ich richtig schieße, dass ich richtig aufkläre, dass ich richtig kommuniziere. Ja, weil jeder Einzelne hat ja eine Riesenwirkung. Ne? Und wenn das nur der WhatsApp-Status ist, doof gesagt. Ne? Wenn ich da 5 Leute erreiche und diese 10, 5 Leuten, sind wir ganz schnell wieder in einem exponentiellen Wachstum drin. Ne? Deswegen Riesenchance, Sachen richtig zu machen und Sachen richtig zu zeigen. Na, eben auch Thema Social Media, Riesenchance, natürlich auch Riesenherausforderung, aber auch Riesenchance für uns darzustellen und eben auch gut darzustellen. Na, und auch realistisch darzustellen, weil am Ende des Tages retten wir halt nicht den ganzen Tag Kitze. Also,
Richtig. Richtig.
Chance und Herausforderung, wir haben viele Herausforderungen, wir haben viele, viele Chancen. Und ich finde, wir müssen Chancen gerade greifen, damit es weiter so bleibt, wie wir es kennen und wie wir es auch umsetzen können.
Ja, man könnte allein zu diesem Punkt, glaube ich, einen ganzen Podcast machen, weil da so
Ja.
viel Diskussionsbedarf einfach auch da ist, ne?
Absolut.
Okay, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage.
Ja.
Wenn du der nächsten Generation von Jägern eine Sache mitgeben könntest, was wäre das?
Oh, die nächste Generation, ich sage immer die Hörer. ja. Ich würde wahrscheinlich, aber jetzt haben wir gerade wieder den Effekt, war ich gerade drin, dieses Thema Professionalität aufzunehmen. Na, Jagd ist ein Handwerk. Handwerker sind professionell, na, außer sie pfuschen am Bau. Dementsprechend schaut wirklich, dass ihr professionell seid. Also sagt euch wirklich, okay, ich achte auf Sicherheit. Ich achte auf na, ja, gute Manieren, doof gesagt, wenn ich einem Spaziergänger über den Weg laufe. Na, ich bin auch im Moment dann, wenn es entscheidend wird, professionell. Wo wir wieder bei diesem Thema Entscheidungen Entscheidungstreffens sind. Ne? Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich die klar und professionell und nicht einfach so, dass ich den Schuss hinterherwerfe. Und eben auch da ganz wichtig, wenn ihr da Hilfe braucht, ist es absolut keine Schande zu sagen, ich brauche hier Hilfe, ob das ein erfahrener Jäger ist, weil man unsicher ist, ob das jetzt wir sind beispielsweise ist, oder ein Schießtrainer oder was auch immer. Es ist ganz, ganz stark, sich Hilfe zu nehmen. Ja, und da schaut auch wirklich, dass die professionell dann sind. Ja, weil nur weil der Altjäger jetzt gerade da ist und vorher schon 3 Bier getrunken hat, bevor er auf Jagd geht und weil er das seit 30 Jahren macht, heißt es noch lange nicht, dass gut ist. Da noch ein Thema Alkohol. Na, ich meine, wir haben Generalverurteilungen ja bekommen von unprofessionellen Menschen, die sagen, alle Jäger sind Alkoholiker. Passt da wirklich auf? Na, also ich für meinen Teil, ich trinke gar keinen Alkohol. Und das geht schon los. Ich glaube, da hatten wir es auch drüber, Johanna. Na, Werbegeschenke auf Messen. Warum muss ich denn den Jägermeister nehmen und da irgendwas mit Jagen draufschreiben?
Oder Flachmänner, ich ja.
Oder Flachmänner oder was auch immer. Ja, lustig und vielleicht verstehen wir das in Kreisen, aber das kommt wieder in die sozialen Medien und ist wieder Feuer oder Benzin ins Feuer derer, die uns sowieso verurteilen. Na, und
Ja.
das hat nichts mit Professionalität zu tun. Na, und da dann zu sagen, okay, ich handle professionell, na, das, was ich nach außen lasse, zeige ich professionell nach außen. Na, dass, wenn mich jemand um Hilfe fragt und wir werden alle älter und es kommen immer neue Generationen nach, die werden nach Hilfe fragen, da auch professionell zu antworten.
Ja.
Und eben ja, dem Druck nicht nachgeben. Und wenn ihr besonnen handelt, kann nicht viel passieren.
Genau.
In allen Richtungen.
In allen Richtungen. Ja, was ich aber noch kurz sagen möchte, zum Beispiel gerade Instagram oder diese ganzen Plattformen, wo sich alle darstellen können. Wir wissen, Instagram ist nicht die Realität. Und wenn das schon so ist, dann zeig doch bitte auch wirklich nur die guten Sachen, also die Sachen, die vernünftig sind. Klar, wir machen, wie wir schon gesprochen haben, es passieren Fehler und wir sollten auch offen über die Fehler sprechen und das auch aufarbeiten. Aber wir können nicht die Bierflasche auf dem Hochstand zeigen. Also wenn ihr es macht, Schande über euer Haupt, aber dann zeigt es doch bitte auch nicht. Also das ist dann einfach nicht, ne?
Ja, wäre so einfach.
Ja, es wäre so einfach.
Oder einfach beginnen, professionell verhalten.
Ja, das wäre schön. Und dann einfach, wenn man sich so verhält, dann kann man auch alles posten. Was, ja.
Und das auch ganz wichtiger Punkt, seid nett zueinander. Es ist so einfach, nett zu sein. Es ist so einfach, nett zu sein. Egal, ob es
Echt?
Nichtjäger sind oder untereinander, seid doch einfach nett zueinander. Weil jeder von uns handelt wahrscheinlich aus einer guten Absicht.
Ja, perfekte Abschlussworte.
Ja.
Sehr.
Sehr gut. Ja, das war doch eine schöne Folge.
Ja, fand ich auch. Hat mir Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Ja,
Mal
mir
zu
auch.
reden.
So, damit wir es jetzt aber mal haben. Und wo findet ihr mich eigentlich auf den sozialen
Ja, genau,
Medien?
das ist auch wichtig.
Also, ihr hört schon meinen Podcast. Denkt immer bitte dran, bewertet den Podcast. Geht ganz einfach bei Spotify einfach auf diese Sterne drücken und 5 Sterne drücken. Wer ihn scheiße findet, drückt von mir aus 1 Stern. Aber jede Bewertung hilft mir da. Sonst findet ihr mich auf Instagram, das ist mein größter Kanal, auf hunting.tales, also englisches Jagd, englisches Märchen. Oder verstärkt mittlerweile auch auf YouTube, auch Hunting Tales oder @die_jagdpsychologin. Sonst habe ich jede Menge Websites, www.hunting-tales.de, www.jagdpsychologie.de/sichertreffen, sicher bestehen, www.jagd-coaching.de/leitfaden. Ich mache sie euch in die ganzen Story-Beschreibungen, in die Folgenbeschreibung rein, weil wir haben auch jede Menge Goodies, weil ich jeden verstehe, der erstmal skeptisch ist von dem, was und wie wir arbeiten. Dementsprechend könnt ihr immer zu Webinaren kommen, zu euch irgendwelche Leitfaden von uns runterladen. Das Jagdtagebuch, auch sehr wichtig. Ich habe heute eine Mega-Bewertung zum Jagdtagebuch gelesen. Verlinke ich euch alles in die Folgenbeschreibung. Das darf ich nicht vergessen, weil ich gerade ein bisschen Stress habe. Verlinke ich euch alles rein. Und genau, dann könnt ihr da auch, wenn ihr was habt, könnt ihr immer schreiben. Wenn ihr eine E-Mail schreiben wollt, info@huntingtales.de.
Okay, mega.
Genau. Hast du noch was über Namen?
Nö, also eigentlich nicht. Ich bin sehr zufrieden, falls ihr mich finden wollt, bei Hannah-Hunting. Ich mache auch ein bisschen Instagram und versuche, die schönen Seiten der Jagd zu zeigen und auf einem angemessenen Niveau.
Sehr
Genau.
gut. Sehr gut. Dann danke ich dir für das Interviewen dieses Mal.
Ja, ich freue mich auf das Release.
Ja, ein paar Wochen haben wir noch.
Genau.
Und dementsprechend sehen wir uns alle und hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.